HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Dieter Koslik. Gastgeber ist Thomas Plaul. Dieter Koslik ist der Direktor der internationalen Filmfestspiele Berlin, der Berlinale. Geboren ist unser heutiger Gast in Pforzheim. In München hat er Kommunikationswissenschaften, Politik und Pädagogik studiert. Dann ging es in den Norden nach Hamburg. Dort war Dieter Koslik unter anderem persönlicher Referent des Hamburger Bürgermeisters Hans-Ulrich Klose. Nach einer kurzen Gastrolle bei der Zeitschrift Konkret ging es dann von 1983 ab sozusagen im Fulltime-Job ums Kino, erst in Hamburg und dann ab 1992 als Geschäftsführer der damals neu gegründeten Filmstiftung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, bis der Ruf aus Berlin kam zur sicherlich größten Rolle seines Lebens, nämlich als Direktor der Berlinale. Seit 2001 leitet Dieter Koslik dieses neben Cannes und Venedig wohl wichtigste Filmfestival. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur, Dieter Koslik.
Ja, guten Tag.
Wir wollen in der heutigen Doppelkopf-Ausgabe über die Kunst vom Film und den Erlebnisraum Kino sprechen und natürlich über die internationalen Filmfestspiele Berlin. Lassen Sie uns erst einmal ein wenig diese Berlinale, wie sie meistens kurz und knackig genannt wird, kennenlernen. Und zwar nicht das, was wir jeweils im Februar, wenn das Festival stattfindet, in den Medien in hochdosierter Form verabreicht bekommen. Denn bevor der rote Teppich ausgerollt wird, blicken Sie und Ihr Team auf ein langes Jahr an Vorbereitung zurück. Herr Koslik, wie groß ist eigentlich Ihr Mitarbeiterteam?
Ja, während des Jahres sind wir so 60, 70 Personen, die, wie das so schön heißt, ganztags arbeiten. Aber insgesamt sind es mindestens 300, 350 Leute, die bei der Berlinale, wenn man das umrechnet, arbeiten. Während der Berlinale sind es 1700, die da das Festival managen. Und es ist nun mal das größte Festival der Welt. Deshalb haben wir auch so viel Personal.
Ja, und die internationalen Filmfestspiele Berlin sind ja nicht nur ein Filmwettbewerb, bei dem am Ende goldene und silberne Bären als Auszeichnungen verteilt werden. Sie haben nach Ihrem Amtsantritt nun wirklich Großes für die Berlinale geleistet. Als Sie 2001 anfingen, war das Festival gerade vom Berliner Westen an den Potsdamer Platz gewandert. Sie haben das Festival ins neue Jahrtausend geführt und reichlich vergrößert. Der deutsche Film, der ja lange Zeit nicht so präsent war auf der Berlinale, hat nun seinen festen Platz und Sie haben viele neue Sektionen erfunden. Was sind denn die wichtigsten Abteilungen, Herr Koslik?
Naja, das Allerwichtigste war erstmal den deutschen Film wieder präsenter zu machen. Das war ja nicht, dass er nicht da war auf der Berlinale, er war einfach nicht präsent. Und das hat, muss ich sagen, doch sehr geklappt. Und ich muss immer drüber lachen, wenn es jetzt darum geht, dass der deutsche Film in Cannes läuft. Dann erinnere ich mich noch, dass ich mal gesagt habe, ich zeige nur deshalb so viele deutsche Filme, damit das irgendwann auch mal die Franzosen überzeugt, dass sie in Cannes einspielen sollen. Das hat ja jetzt geklappt nach 15 Jahren. Und vielleicht die zweitwichtigste Geschichte war der damals Talent Campus, heute Talent. Das ist eine Riesenveranstaltung für junge Filmemacher aus der ganzen Welt. In der Zwischenzeit waren ungefähr 6000 in Berlin. Und wir haben natürlich sehr viele Filme auch von diesen jungen Leuten bekommen. Es ist ihr erstes Mal, dass sie in Berlin sind. Und dass unser Kinderfilmfest, unser damaliges Jetzt Generation, doch so groß geworden ist, dass auch dieses Jahr wieder 60.000 Kids und junge Leute dahin gingen. Das ist eine enorme Zahl. Und das hat das Festival schon mal sehr verändert.
Die Zahlen sind gewaltig und das zeigt eben auch, dass die Berlinale eines der wichtigsten und bedeutendsten Ereignisse der Filmwelt überhaupt ist. Und sie ist eben auch das größte Publikumsfilmfestival. 2017 zählte es über 330.000 verkaufte Eintrittskarten und knapp 500.000 Kinobesuche. Da sind die Fachbesucher und Journalisten dann mitgerechnet. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend. Es ist eben nicht nur ein in der Fachwelt sehr geschätztes Festival, sondern auch beim Publikum ein sehr beliebtes. Und das ist Ihnen auch wichtig als Festivalleiter, dass die Berlinale keine Art Fachversammlung von Filmexperten ist.
Ja, Sie haben recht, es sind fast 350.000 und 500.000 Mal gehen die Leute an diesen 10 Tagen ins Kino. Das ist natürlich gewaltig. Und da ist auch immer die größte Verwechslung. Denn eine dieser Fragen, die immer gestellt werden und wo auch immer alles drüber geschrieben wird, ja, zu Cannes und zu Venedig. Ja, wir sind ein ähnliches Festival wie Cannes und Venedig, aber zusätzlich haben wir dieses gigantische Zuschauerpotenzial und das lässt auch nicht nach. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht bei 1000 Berlinale-Fans, die da anstanden an den Kassen. Die würden ganz gerne das noch größer haben, um noch mehr Karten zu haben. Also die Attraktivität ist nicht gebrochen und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir tatsächlich das zeigen, was die Leute sehen wollen. Jedenfalls sind wir nicht in erster Linie ein Kritikerfestival. Das verwechseln die immer, dass sie denken, es geht um sie. Nein, es geht bei der Berlinale ums Publikum, um die Lust fürs Kino. Und natürlich geht es auch um Filmkritik und Filmmessen. Aber das ist im Verhältnis zu dem, was da stattfindet, der kleinere Teil.
Nun ist das Festival 2017 vorbei, der fehlende Schlaf nachgeholt. Was passiert nun, Herr Koslik? Wie darf man sich das Arbeiten an diesem Mega-Ereignis vorstellen? Was geschieht da zuerst?
Naja, ich bin dann noch mal spät Vater geworden und habe dann zur Hebamme und im Krankenhaus gesagt, naja, was denken Sie denn, welche Farben soll ich denn nehmen fürs Kinderzimmer? Soll man das hellblau streichen und dann mit so einer kleinen Goldbordüre machen, sodass es ihm richtig gut geht, unserem Kleinen? Und da sagte sie, ach, lass es bleiben. Erstmal sehen die gar keine Farben am Anfang. Und zum Zweiten, weißt du, Babys sind kleine Beamte. Und da komme ich zu uns. Wir sitzen im Büro und machen einen Bürojob als erstes. Wir schreiben Briefe, schreiben Danke für das letzte Festival, wir schreiben Bitte für das nächste Festival. Wir bereiten Reisen vor, wir reisen viel dann im Sommer und im Herbst durch die Weltgeschichte. Aber es ist ein Riesenverwaltungs-, nicht Apparat, aber es ist eine Riesenverwaltung, eine Schreibtischtätigkeit, die wir übrigens führen und in Korrespondenz mit der ganzen Welt. Dort vor Ort schauen sich Leute Filme an. Ich und meine Kollegen und Kolleginnen, wir kommen dann da mal vorbei. Ich sage es mal ein bisschen flapsig, in New York oder in Singapur, schauen uns dann die vorausgewählten Filme an und dann schaut sie ein Gremium an und dann werden sie vielleicht ausgewählt. Also das ist ein eingespielter Prozess, aber überwiegend sitzen wir am Schreibtisch oder im Flugzeug.
Fangen wir mal an mit dem Jurypräsidenten. Wie gehen Sie da vor?
Naja, es gibt ja so ein paar Sachen, da entscheidet sich das Festival schon mal im Vorhinein. Also das muss man wirklich lernen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist der Jurypräsident und die Jury überhaupt. Von daher ist die Wahl ganz entscheidend. Es ist auch entscheidend, aus welchen Ländern sie kommen. Es ist entscheidend, welches Geschlecht sie haben. Also man muss da auch ein bisschen abwechseln. Die meisten Frauen in der Jury sind in den letzten 15 Jahren gewesen, während meiner Zeit. Das haben wir da auch ein bisschen geändert. Und ja, das ist das große Privileg des Festivaldirektors, sich seine, in Anführungszeichen, Jury zusammenzustellen. Das heißt nicht, dass die Jury auf ihn hört. Das macht eigentlich keine professionelle Jury und selbstbewusste Jurymitglieder wie Paul Verhoeven oder Meryl Streep. Das würden die sich ja gar nicht bieten lassen. Aber sie auszusuchen, sie zu fragen und sie einzuladen, das ist das Privileg. Und da probiert man rum. Man kennt natürlich viele Leute. Man ruft die an, sagt, hast du Zeit? Man darf das nicht zu früh machen, weil dann sagen sie ja und dann haben sie keine Zeit später mehr. Man darf es nicht zu spät machen, weil dann haben sie erst recht keine Zeit mehr. Dann muss es alles austariert sein. Man darf nicht zu viele ähnliche Leute in der Jury haben. Ja, ist auch eine hohe Kunst, eine Jury zusammenzustellen.
Also Sie achten auch ein bisschen auf die sogenannte Chemie zwischen den Leuten.
Denn wenn die schief geht, dann ist schon die halbe Miete verloren, weil sie sind in einem solchen Stress. Und wenn dann plötzlich jeden Tag die Jury in einer Krise ist, was es ja auch gibt, dann haben sie kein gutes Leben. Und wenn die dann auch anfangen, unter diesem Druck dann vielleicht auch noch auszuplaudern, was da abläuft, dann sind sie verloren. Also die Chemie muss stimmen. Ich muss dazu sagen, wir hatten großes Glück. In den letzten 16 Jahren hatten wir nur ein einziges Mal eine Jury, wo die Chemie nicht stimmte. Und alles andere Mal sind die bis heute Freunde. Das kriege ich ja mit. Die schreiben sich bis heute noch. Das ist eine extreme Erfahrung, 10 Tage ins Kino zu gehen und dann Bären zu verteilen. Auch das in anderen Festivals, Palmen. Also wir hatten Glück damit und ich hoffe, wir haben auch in Zukunft Glück, dass wir die richtigen Leute in der richtigen Konstellation zusammensuchen.
Sind die denn vorbereitet? Wissen die, was auf sie zukommt?
Ja, die meisten wissen, was auf sie zukommt. Im Falle von Meryl Streep war das so, die hatte das noch nie gemacht. Das wusste ich auch nicht, aber das sagte sie mir dann natürlich, als sie sich entschieden hatte, das zu tun. Aber die ist ja auch als Person eine sehr gewissenhafte Frau. Die war so vorbereitet, wie wenn sie schon immer die Jurys der Berlinale machen würde. Jedenfalls wusste die alles, sogar warum wir die 66. Berlinale in diesem Jahr feierten, wo wir eigentlich die 65. feiern musste. Und es brauchte das ganze Festival, bis wir herausgefunden haben, dass der Unterschied zwischen dem Geburtstag eines Menschen und eines Festivals ein Jahr ist. Denn als 1951 die Berlinale gegründet wurde, da waren wir dann gleichzeitig ein Jahr alt. Das war das Einzige, was wir nicht klären konnten, aber bis zum Ende des Festivals hatten wir es geklärt.
Im öffentlichen Programm der Berlinale werden jedes Jahr etwa 400 Filme gezeigt. Was sind denn die formalen Auswahlkriterien, Herr Koslik? Welche Filme dürfen überhaupt am Wettbewerb teilnehmen?
Naja, also erstmal ist der Prozess ja so, dass man sich heute übers Internet, früher musste man einen Brief schicken, da gibt es ein Formular, das kann man sich also runterladen oder man kann sich auch gleich das ausfüllen im Internet auf der Webseite der Berlinale, da meldet man sich an, zum Beispiel 90 Minuten Spielfilm oder Dokumentarfilm für den Wettbewerb. Der Wettbewerb ist da, wo der rote Teppich ist. Da gibt es Kriterien. Diese Filme dürfen nicht vorher gezeigt worden sein, außer sie dürfen in dem Land ihres Ursprungs, also ein deutscher Film dürfte in Deutschland gezeigt worden sein oder ein amerikanischer Film in Amerika. Aber ansonsten müssen es sogenannte Weltpremieren sein. Da kann man sich anmelden. Und dann schauen wir den Film für den Wettbewerb an. Und wir haben insgesamt 10 solcher Reihen. Und dafür qualifiziert man sich. Es gibt also Kurzfilme. Und für jeden Film gibt es bestimmte Kriterien, die ihn qualifizieren. Das muss man da alles ausfüllen. Und dann wird da, wir sind ja in Deutschland, ein Stempel drauf gemacht. Gesehen und gelacht oder jedenfalls gesehen und geweint. Und dann kommt da eine Nummer drauf und dann kommt es aufs Regal. Und dann, wenn wir anfangen, Filme zu schauen, dann werden diese über 6000 Filme, glauben Sie es oder nicht, werden dann wirklich alle geschaut und die meisten abgelehnt. Denn es sind nicht mal 10% von den Filmen, die wir eingereicht bekommen, die wir zeigen.
Jetzt sagen Sie, ins Regal gestellt. Heute im digitalen Zeitalter werden die Filme ja nicht mehr in diesen großen Metallbehältnissen geliefert, sondern sie bekommen die auch in digitaler Form.
Ja, also das Regal ist verschwunden. Das gibt's gar nicht mehr. Ich habe diesen Prozess ja miterlebt. Das war sehr interessant. Als ich kam, hatten wir ein Filmlager. Dort lagen tatsächlich die Kopien, so wie man sich das vorstellt. Also da lagen diese Blechdosen übereinander und es gab auch natürlich DVDs beziehungsweise Videos. Heute haben wir eine Zentrale, die ungefähr so aussieht wie bei Star Trek oder Star Wars. Es sieht jedenfalls aus wie im Raumschiff. Die ist auch gar nicht mehr am Potsdamer Platz. Die ist ausgelagert. Das läuft alles digital. Wir haben vielleicht noch 5 physische Filme zur Verfügung. Und alles andere wird über ein Glasfasernetz eingespeist bei der Berlinale. Wir haben ein eigenes Glasfasernetz in Berlin. Quasi unsichtbar geworden. Also wir kriegen auch die Filme oft über Satellit eingespielt zum Sehen, was die Auswahl auch nicht einfacher macht, weil früher konnte man einen Film 3-4 Mal anschauen, heute nur einmal.
Da haben Sie so ein Zeitfenster, in dem
Sie
dann
den Film abrufen. Ja, da schließen die in Hollywood auf und dann wissen die natürlich auch genau, wann sie wieder zuschließen. Und eine Minute später rufen die an und sagen, da ist der Film gefallen. Das ist natürlich auch nicht das, was man will, weil man möchte ja mit seinem Gremium nochmal reden, man möchte diskutieren, man möchte den Film vielleicht ein zweites Mal sehen. Also das hat sich alles enorm verschärft. Wir stehen enorm unter Druck, relativ schnell zu entscheiden. Und da gibt es noch Geheimnisse. Man programmiert nicht immer dieses Festival, was gerade passiert, sondern auch das nächste und übernächste. Weil wenn Sie jemand ablehnen oder was Falsches sagen, dann sind die natürlich eingeschnappt. Und nächstes Jahr und übernächstes Jahr kriegen Sie den nächsten Film nicht. Also das ist eine Prozedur, die so technologisiert worden ist, so digitalisiert, sagt man heute, dass Sie gar nichts mehr sehen. Wir haben da auch Spezialisten, die das einprogrammieren. Also ich sehe nichts mehr von einem Film. Ich gehe in ein Screening Room, in ein Kino und schauen mir die Filme dann an und die werden elektronisch eingespielt.
Das wäre schon die nächste Frage. Wenn man diese Zahlen hört, 6000 Filme, die da insgesamt eingereicht werden, wie viele Filme schauen Sie sich denn persönlich an?
Wenn alle 10 Sektionen, wie die bei uns heißen, also alle 10 Reihen, die wir haben, wenn jeder dann 600 hat, wenn ich das jetzt einfach mal dividiere, dann ist es ja schon viel einfacher zu gucken. Und bei uns ist es so, dass ich ungefähr zwischen 200 und 250 Filme schaue. Und von denen werden wiederum, ich würde mal sagen, 18 ausgewählt. Also das kriegt man schon hin. Das andere müssen andere Leute vorschauen, dann in meinem Falle mir das dann empfehlen. Dann gucke ich das wieder an, dann gucken wir es vielleicht nochmal zusammen an, wenn wir Glück haben, dass wir das können. Und dann wird diskutiert und entschieden.
Hier im Hörfunkstudio haben wir ja eine filmfreie Zone, Herr Koslik. Wir tun das, was man im Kinosaal beim Filmeschauen nicht tun sollte. Wir reden und hören Musik. Daraus besteht der Doppelkopf in HR2 Kulturen. Und haben Sie zwar keine dezidierte Filmmusik mitgebracht, aber schon Ihr erster Musikwunsch von den Rolling Stones hat zwar nicht ursprünglich, aber dann doch auch wieder etwas mit Film zu tun. Shine a Light.
Ja, Shine a Light. Ein Filmfestival mit Stars zu organisieren, ist eine Sache. Ein Filmfestival mit einer Rockgruppe oder mit der Rockgruppe, je nachdem, welchem Lager man zugehört, das war ein ganz besonderer Gig, würde man sagen, das zu organisieren. Es war eine ganz besondere Nacht. Es war eine wunderbare Eröffnung. Es war eine großartige Musik. Martin Scorsese als Regisseur. Alle waren da, alle waren auf dem Teppich. Ja, es war wirklich Shine a Light. Es war auch Shine a Night.
Das war Shine a Light von den Rolling Stones, gewünscht von unserem heutigen Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, dem Direktor der Berlinale, Dieter Koslik. Mein Name ist Thomas Plaul. Herr Koslik, Sie sehen, wie wir eben gehört haben, sehr, sehr viele Filme im Jahr. Gibt es denn für Sie persönlich inhaltliche und ästhetische Kriterien für einen richtig guten Film?
Natürlich gibt es sowas und ob das objektiv sowas gibt, das weiß ich nicht. Das ist auch so ein bisschen wie beim Fußball in der Westkurve. Ja, jeder hat eine andere Meinung, aber selbstverständlich gibt es auch Kriterien, nach denen man Filme aussucht, dass sie originell sind, dass sie ein Thema originell aufbereiten, dass sie formal interessant sind, dass sie grandiose Schauspieler haben, dass der Regisseur ein Zauberwerk entfacht, was einem diese Stimmung näher bringt, die einem die Geschichte näher bringen soll. Also da gibt es ganz, ganz viele Kriterien. Und da gehen die Meinungen auseinander, aber man muss dann irgendwann sagen, okay, das ist der Film, den würde ich ganz gerne zeigen. Und das ist, wie gesagt, bei uns ganz unterschiedlich. Wir haben ja auch vor 2 Jahren einen 8,5-stündigen Film im Wettbewerb gehabt, Love Diaz. Und diesen Film haben wir morgens um 9:30 auf dem roten Teppich präsentiert und voll angezogen, sage ich mal, in den Abendkleidern. Das hat es auch noch nie gegeben. Das hätte kein Mensch sich im Leben vorstellen können, einen 8,5-stündigen Film zu zeigen. Also das ist ein weites Feld, aber ich würde mal sagen, man kann das schon erkennen. Es geht nicht darum, einen guten Film zu erkennen oder nicht zu erkennen. Es geht darum, einen guten Film zu bekommen. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Es gibt heute hunderte von Festivals. Es gibt vielleicht 10, 12 A-Filmfestivals, die nach demselben Verfahren arbeiten. Es gibt Cannes, es gibt Venedig, es gibt Carlo Vivari, San Sebastian, es gibt natürlich Tokio, Moskau. Und wir alle sind miteinander in Konkurrenz. Wir alle jagen natürlich nach den besten Filmen. Und das klappt manchmal und manchmal klappt es nicht. Aber es ist auch nicht so, dass es für alle Filmfestivals der Welt genügend Filme gibt, die auf dem Top-Regal sind. Das ist schon immer so gewesen, es wird immer so sein. Und das ist das alte Leid des Festivaldirektors.
Filme zu bewerten, gut, schlecht oder nicht so gut, wie auch immer, ist, wie Sie sagen, doch sehr subjektiv. Im Entscheidungsgremium, da gibt es dann richtige Auseinandersetzungen, Diskussionen. Wie sieht das aus?
Ja, das ist so. Also der Direktor darf ja alleine entscheiden. Also jedenfalls ist das in Berlin so formal gesehen. Und der Direktor tut aber gut dran, nicht alleine zu entscheiden, weil man muss ja auch schauen, ist dieser Film geeignet zum Beispiel für Ausländer, dieser deutsche Film, versteht es überhaupt jemand? Also haben wir auch in dem Gremium Leute aus Asien oder aus USA. Wir haben Kinobesitzer, Verleiher, Filmjournalisten, Filmkritiker da drin. Also es ist so eine Melange von Profis, die sich mit Filmen beschäftigen. Und da geht's natürlich auch, ich würde nicht sagen hoch zu, weil wir sind ja zivilisiert und wir sind auch gewohnt, über Filme zu streiten. Aber die Kontroversen können schon sehr exzessiv sein oder man bewertet sehr unterschiedlich, ob dieser Film nun in Wettbewerb laufen soll oder nicht. Nein, das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, wir finden das alle gut. Aber es gibt Filme, muss ich sagen, da ist von vornherein klar, das ist ein toller Film. Wir setzen jetzt alles dran. Zum Beispiel Shine a Light, wo wir die Rolling Stones gehört haben. Das war klar, wenn wir den haben können als Eröffnungsfilm, dann haben wir alles, was wir brauchen. Der einzige Nachteil war, dass die Eltern, Damen und Herren nicht aufgestanden sind und mal ein bisschen abgerockt haben, sondern schön in ihrem Smoking da sitzen blieben und ein bisschen mit dem Fuß gewippt. Ein bisschen stärker dann gegen Ende, gebe ich zu. Und ein paar standen auch schon an der Seite, aber das hätte auch eine rockige Nacht werden können, aber das hat sich dann keiner getraut.
Die Besucherzahlen der Berlinale sind fantastisch, das haben wir gehört. Und überhaupt, wenn man den Angaben der Filmförderungsanstalt folgt, sind die Besucherzahlen in den deutschen Kinos insgesamt sehr erfreulich. 2016 wurden 121 Millionen Kinobesucher gezählt, 2015 waren es sogar knapp 140 Millionen. Im Schnitt geht also jeder Einwohner Deutschlands im Jahr etwa 1,5 Mal ins Kino. Und da hat man Sie, Dieter Kosslick, wahrscheinlich noch gar nicht mitgezählt. Herr Kosslick, woran, glauben Sie, liegt diese ungebrochene Faszination des Kinos?
Also das Kino ist der Platz, wo man einfach gemeinsam etwas anschaut. Und dieses Gemeinschaftserlebnis, das gibt's ja nicht nur im Kino, das gibt's im Konzertsaal, das gibt es beim Fußball, das gibt es in vielen Großereignissen, auch wieder Rockkonzerte sind ja auch wieder im Kommen seit einigen Jahren. Also die Menschen möchten ganz gerne live dabei sein, sie möchten mit anderen was teilen. Und diese Gründe sind heute zwar immer noch die, dass man gemeinsam was schauen möchte und darüber reden möchte. Das ist ja ein total positiver Effekt. Es geht gegen die Vereinzelung des Menschen. Man möchte auch Überraschendes sehen. Und man möchte fremde Sprachen hören, man möchte fremde Welten sehen. Und ja, ich würde mal sagen, das ist es, warum wir das machen und warum das überhaupt so faszinierend ist.
Netflix, Amazon, die ganzen Streaming-Portale, die es gibt, die ja auch immer größer werden. Jetzt war gerade in Cannes eine große Diskussion, gar ein Disput im Gange zwischen dem Jurypräsidenten, dem spanischen Regisseur Pedro Almodóvar und dem amerikanischen Schauspieler und auch Mitglied der Jury Will Smith. Almodóvar hat gesagt, Netflix-Filme kommen hier sozusagen nicht auf den Tisch. Will Smith hat dagegen gehalten. Wie sehen Sie das?
Naja, das ist ja schon eine überraschende Geschichte gewesen. Ich meine, da liefen zwei Filme im Wettbewerb, die, als es rauskam, nicht ins Kino kommen sollten oder durften. Das ist neu. Und das ist nicht die Frage, ob man das darf oder nicht darf, sondern das ist einfach neu. Man muss mal drüber nachdenken, sind Filmfestivals nur da für Filme, die ins Kino kommen? Oder sind Filmfestivals auch für was anderes da? Seit einigen Jahren, auch bei der Berlinale, zeigen wir zum Beispiel Fernsehserien. Hätte man vorher auch nicht gedacht. Wir haben schon früher Fernsehsachen gezeigt, da war das nicht so aufregend. Aber jetzt gab es eine große Diskussion. Wir haben auch Netflix-Sachen gezeigt. Also das ist eine neue Welt. Ich weiß nicht, wer der Gewinner und Verlierer dieses Spiels ist, denn am Anfang sah es so aus, als ob es die größte Marketingkampagne der Welt wäre für Netflix, diese beiden Filme. Ein koreanischer Film von Bong Joon-ho, der bei uns auch in der Jury schon mal war, wo alle dann aufgeschrien haben und dieser Film kommt nicht ins Kino und pipapo. Und Netflix hat natürlich gesagt, das ist einer der besten Filme der Welt und so weiter und so fort, also Marketing. Und jetzt am Ende stellt sich raus, dass vielleicht alle Filme, die in Europa auf solchen Filmfestivals programmiert werden, die auch öffentliche Förderung erhalten, denn Netflix gibt es ja auch bei uns in der Produktion, das würde gar nicht gehen. Denn wenn man öffentliche Filmförderung nimmt, dann müssen die Filme per Gesetz, wir haben ein Filmfördergesetz, erst ins Kino kommen. Jetzt scheint es irgendwie so zu sein, dass alle sagen, na dann spielen wir halt keine Netflix-Filme mehr auf dem Filmfestival. Mal sehen, wer diesen Kampf oder, sage ich mal, diese Auseinandersetzung gewinnt. Aber ich bin prinzipiell der Meinung, dass im Wettbewerb der Berlinale, wie gesagt, wir haben ja noch 360 andere Filme, die wir zeigen, schon Filme gezeigt werden sollen, die potenziell fürs Kino geeignet sind und da auch vorher gezeigt werden sollten.
Die Berlinale versteht sich ja auch als ein durchaus politisches Festival. Es werden ja nicht selten Filme gezeigt, die aus, gelinde formuliert, schwierigen politischen Kontexten heraus entstanden sind. Ist das Kino also auch immer noch eins, das auch neben vielen anderen Funktionen politisch aufklärerisch wirken kann?
Ja, also ich glaube mehr denn je. Zum Beispiel die Erfolge der Dokumentarfilme, die wir in den letzten Jahren in Wettbewerb genommen haben, und wir haben einige genommen. Nach Trump gab es ja dann Fake News, ja, aber es gab bei uns schon immer Fake Views. Und ich glaube, dieses Kino, was die Leute sehen wollen, und dieses aufklärerische Kino, das zeigt eben keine Fake Views, sondern es zeigt andere Views, und das möchten die Leute sehen. Also von daher ist das Kino politischer denn je. Es ist auch notwendiger denn je, dass das Kino politischer wird, weil diese Flut, diese audiovisuelle Cow Disease, habe ich das mal genannt, diese Krankheit, die durch diese massenhafte Audiovision verbreitet wird, die kann man natürlich korrigieren, indem man sich die Dinge auch nochmal anders im Kino anschaut. Und von daher hat das Kino schon einen kämpferischen Ansatz und einen aufklärerischen Ansatz. Nicht alles, aber einiges. Und die Berlinale, wenn Sie sagen, gilt als das Politische, das hat natürlich auch historische Gründe. Viele Leute haben gesagt, ja, der Koslik und so, der alte Sozialdemokrat, der zeigt uns natürlich da so linke Klamotten, ja. Aber die haben ja nicht dabei gedacht, dass das Festival 1951 im Kalten Krieg gegründet worden ist, als politisch-kulturelles Instrument der Völkerverständigung. Und nichts ist notwendiger denn je als Völkerverständigung. Denn da liegt der Hase im Pfeffer, oder wie man sagt, ja. Heute verstehen sich weniger Völker denn je. Es gibt mehr kriegerische Auseinandersetzungen denn je. Und ich finde, ein Filmfestival kann daran nicht vorbeigehen. Ich meine, wenn sich Leute irgendwas anschauen wollen, was nicht relevant ist, ist es eine schöne Sache. Und dann sollen sie einen Kasten Bier holen und ins Wochenende ein paar DVDs reinziehen. Aber wir als Festival müssen ein Statement machen, und die Filmemacher, die wir zeigen, jedenfalls zum Teil, wenn es diese Filme gibt, die möchten wir auch zeigen.
Es knarzt ja recht gewaltig im Weltengefüge im Moment. Sie haben Trump Fake News schon genannt, da gibt es noch einige andere Namen und Situationen. Von politischer Seite kommen nicht so viele Visionen, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Da kommt das Kino doch ganz wunderbar ins Spiel.
Ja, es krankt an den nicht vorhandenen Visionen in der Realität, nicht im Kino. Im Kino gibt es Visionen, aber das Kino ist natürlich auch Abbild der Nicht-Visionen, die vorhanden sind. Und wir haben auf der diesjährigen Berlinale, also ich rede jetzt über 2017, was Interessantes gesehen, dass wir Filme hatten, die mit den großen Visionen Kapitalismus, Kommunismus, auch Religion gehandelt haben im Film. Und die irgendwie zerstört worden sind. Also wir hatten ja auch einen Film über die Gründung von Indien vor 70 Jahren, wo immerhin 12 Millionen Menschen auf der Flucht dann waren. 1 Million ist an Hunger gestorben. Eine der großen Visionen der Religionsgemeinschaft hat nicht geklappt. Ja, die Hindus und die Moslems sind ja heute noch in Auseinandersetzung verwickelt. Pakistan wurde gegründet. Also all diese ganzen großen Blöcke, wo wir heute auch wieder mitmachen, Russland, USA, NATO, also all dieser ganze Mist, man kann sich's gar nicht mehr vorstelle in einer zivilisierten Welt, dass wir es immer noch mit diesem Blödsinn zu tun haben, dass jemand der Meinung ist, man muss aufrüsten, um den Frieden zu erhalten. Aber die 0,7% für Entwicklungshilfe, die werden nicht eingehalten. Aber 2% für Militärausgaben, das soll gemacht werden. Die haben doch alle nicht mehr alle Tassen im Schrank, diese Leute.
Große Problemfelder, die Sie da benennen. Und bevor wir jetzt in Depressionen verfallen, hören wir uns den zweiten Musiktitel an. Der hat auch schon ganz programmatisch einen Titel, Good Vibrations, von den Beach Boys. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Die Beach Boys mit Good Vibrations, ausgesucht vom Leitbär der Berlinale, Dieter Koslik, heute am Doppelkopftisch in HR2 Kultur zusammen mit Thomas Plaul. Die Ursprünge des Kinos sind ja eng auch mit dem Jahrmarkt verbunden, mit dessen Schaubuden und Panoptiken. Die weltweit erste kommerzielle Filmvorführung fand 1895 übrigens in Berlin statt, im Berliner Wintergarten. Das war eigentlich eine Varieté-Bühne und so ein Festival wie die Berlinale hat ja auch noch so etwas von einem Jahrmarkt, in Anführungszeichen. Show, Glanz und Glamour sind ja wichtige Bestandteile eines jeden größeren Festivals. Was bedeutet Ihnen persönlich dieser rote Teppich mit all seinen hell leuchtenden und glitzernden Begleiterscheinungen?
Naja, der rote Teppich ist ja mein Arbeitsplatz, jedenfalls für 10 Tage. Und den Rest arbeite ich ja auch im Kopf mit einem roten Teppich. Also jedenfalls denke ich mir, wer könnte auf dem roten Teppich laufen und wie geht das? Das ist eine sehr spezielle Welt. Ich habe mal einen Artikel geschrieben für ein kleines Büchlein mit dem Titel »Gott nahe sein«. Und habe das beschrieben, dass man das auf dem roten Teppich auch fühlen kann, wobei ich nicht glaube, dass das die Götter sind, die da über den Teppich laufen, sondern sind vielleicht die Götter des Kinos. Aber es sind solche Momente, wo man denkt, da wird irgendwie die Ewigkeit eingefangen. Es ist auch der Jahrmarkt, wie Sie sagen, der Eitelkeiten, der dort absolviert wird. Es ist die Reproduktionsgesellschaft, also eine Gesellschaft, wo der Einzelne sich selbst optimiert. Ist ja so ein Wort, was man heute hat. Und selbst optimiert heißt eigentlich auch selbst produziert in allen Magazinen, die man beim Zahnarzt liest. Ja, das ist eine ganz spezielle Sache. Auf der anderen Seite hatten wir auch mal eine Berlinale, wo wir die 3 entlassen, gefangen von Guantanamo um 19.30 Uhr. Ein Film von Michael Winterbottom, den wir im Wettbewerb hatten, den habe ich den Samstagabend 19.30 Uhr Teppich gegeben, um auch mal ein Statement zu machen, für was man sonst noch einen roten Teppich nutzen kann. Und überhaupt, wenn man mal vom Glitzer und Glamour, der für solche Festivals absolut notwendig ist, ja, um auch eine große Ausstrahlung zu haben, wenn man das mal sich anschaut, als ich damals Direktor wurde, das war ja genau vor der Invasion der Amerikaner im Irak, und da sind Hunderttausende von Leuten in Berlin auf die Straße gegangen und George Clooney zum Beispiel und andere Leute haben auch politische Statements auf dem roten Teppich gemacht. Richard Gere hat zum Beispiel zu mir gesagt, ich komme auch deshalb so gerne nach Berlin, weil ich muss nicht nur über deinen roten Teppich laufen, ich kann hier auch was zu Dalai Lama sagen, ich kann hier was zu meinen politischen Gedanken sagen hier. Ich finde, der rote Teppich hat sich entwickelt in der Zeit und ist so ein kleiner Hyde Park Corner geworden, wo die Engländer ja sagen können, was sie wollen. Und dazu hat sich der Teppich gewandelt, Gott sei Dank. Sonst würden wir heute noch auf Massenware in Rot rumlaufen und manche Leute wüssten nicht, wo hinten und vorne ist. Hauptsache, sie werden fotografiert. Also ich bin ganz zufrieden in der Zwischenzeit mit meinem Arbeitsplatz. Es hat ein Weilchen gedauert, aber das ist jetzt wirklich sehr interessant, was da abgeht und das macht auch Spaß.
Arbeitsplatz auf dem roten Teppich, das ist sehr schön, aber Sie arbeiten ja auch mit dem Hals. Mit dem roten Teppich, dieser rote Schal, den Sie so oft tragen, ist das sozusagen symbolisch für den roten Teppich um den Hals geschwungen?
Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, es gibt einen ganz anderen Berliner Lokalmatador, der einen roten Schal anhatte. Das ist Herr Momper. Der hat ihn an dem Abend getragen, als die deutsche Wiedervereinigung stattfand. Und da wurde der rote Schal weltweit bekannt. Ich habe quasi, ohne es zu wissen, und Momper und seine Frau, das sind die fleißigsten Berlinale Besucher, die Sie sich vorstellen können, ohne das zu wissen, hatte ich auch diesen roten Schal um. Wir hatten einen Sponsor, der uns diesen Schal produziert hat. Das ist ein Kaschmirschal, der ist sehr wertvoll. Den darf ich eigentlich auch nur auf dem roten Teppich tragen und nicht mit nach Hause nehmen. Dieser Sponsor hat uns dann aber die Jahre über auch andere Farben produziert. Die Schals der folgenden Jahre waren in anderen Farben. Nur die Leute, egal welchen Schal ich anhab, sehen immer, dass er rot ist. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Alle sagen zu mir, ja, wo ist denn Ihr roter Schal? Auch oft, wenn ich irgendwo hinkomme. Aber ich trage seit Jahren nur ab und zu vintage-mäßig noch einen roten Schal. Ich habe schon ganz andere, ganz witzig, aber das ist natürlich ein Symbol. Mit dem Teppich hat es relativ wenig zu tun. Ich dachte nur, es sieht gut auf den Bildern aus, wenn man einen schwarzen Mantel anhat, die Füße im Rot stehen. Das kann man auch bei den Störchen sehen.
Dieter Koslik, jetzt sind Sie als Leiter der Berlinale ja schon sehr, sehr vielen Filmgrößen begegnet. Sie haben eben George Clooney zum Beispiel genannt, aber mal ganz ehrlich, sind Sie trotzdem aufgeregt, wenn Ihnen da zum ersten Mal, sagen wir, Tilda Swinton oder Meryl Streep entgegenschweben?
Naja, ich bin natürlich nicht mehr so aufgeregt, wie ich das noch am Anfang war. Da war ich schon ein halbes Jahr vorher aufgeregt, bevor ich überhaupt auf dem Teppich stand und dann erst recht. Und da gab es auch ja komische Szenen, zum Beispiel mit Nicole Kidman, wo ich so gewackelt habe, als ich sie da die Treppe hochgeführt hat. Aber die hat mir dann gesagt, sie ist auch aufgeregt, dann war das wieder okay. Also das ist nicht mehr so. Trotzdem ist da natürlich ein gewisses Prickeln schon noch da, weil A, ist das natürlich toll, wenn die dann wirklich da sind. Man organisiert dann das ganze Jahr und dann stehen sie plötzlich da. Es gab ja auch schon Fälle, wo ich alleine auf dem roten Teppich stand in einem Jahr und keine Stars kamen mehr, die angesagt waren. Übrigens Nicole Kidman, Renée Zellweger und Jude Law, das ist beim Eröffnungsfilm Cold Mountain. Und dann kam überhaupt niemand, die stand alleine da unten. Das ist sehr, sehr unangenehm. Da war ich mehr als aufgeregt, da war ich leichenblass. Doch über das professionelle Tun hinaus ist man noch aufgeregt. Es ist auch Freude. Also ich freue mich auch, dass im Filmfestival steckt ja auch das Wort Fest drin. Wir wollen ja auch was zelebrieren. Wir wollen das Kino feiern und die Stars feiern. Und die Stars sind ja für mich jetzt in dem Sinn keine Stars, sondern Schauspieler, professionelle Künstler, die überhaupt einen Film zum Schwingen bringen. Neben dem Regisseur und dem Produzenten und den vielen Künstlern, die daran arbeiten, sind sie es ja, die das verkörpern. Also ich habe da hohen Respekt vor diesen Leuten. Und das wirkt sich natürlich aus. Also das ist nicht so. Aber es ist schon so, wenn Sie auf die Bühne treten beim Eröffnungsabend vor ein paar tausend Leuten, wenn ich da mit Anke Engelke stehe und wir machen das live, also nicht geprobt vorher, da bin ich dann schon aufgeregt, ob mir überhaupt was einfällt. Und da gab es ja auch schon Jahre, wo das nicht so war.
Gibt es denn aber eine Begegnung mit einem Schauspieler oder Regisseur, die Sie ganz besonders beeindruckt hat?
Naja, ich muss schon mal sagen, die Sache mit Meryl Streep hat mich nicht nur einmal beeindruckt, die war ja schon öfters da. Und das ist ja eine lange Beziehung auf der Berlinale gewesen und die hat mich wirklich tief beeindruckt in ihrer auf der einen Seite Professionalität, auf der anderen Seite aber, wie liebenswürdig sie da mit ihren Kolleginnen und Kollegen umgegangen ist und wie sie so eine Atmosphäre geschaffen hat. Und gleichzeitig war die immer politisch. Also das war eine ganz seltsame Mischung einer Person, die man aufgrund von allen Aspekten liebte und auch übrigens ihre Schlagfertigkeit. Denn sie wurde mal gefragt, ja, wie hat denn Dieter Kosslick das gemacht, dass sie hier Jurypräsidentin geworden sind? Hat sie gesagt, naja, als ich da den Golden Bär bekam, ist er ja auf die Bühne gekommen und hat mir einen Strauß Blumen gegeben und der war eindeutig von der Tanke, also von der Tankstelle. Das hatte sie doch noch gemerkt in diesem Rummel, denn ich habe den zwar nicht auf der Tankstelle gekauft, aber ich hatte den Blumenstrauß vergessen und habe den dann einfach einem Fan abgenommen auf dem Weg zur Bühne und der Fan hatte den tatsächlich bei der Tankstelle gekauft. Also das hat sie noch im Kopf gehabt und das hat sie dann so schön rüber, ja, da war ich tief beeindruckt. Aber nicht nur ich, muss ich sagen, auch andere Leute.
Von Meryl Streep zu Franz Schubert, Dieter Kosslick, das ist nämlich ihr dritter Musikwunsch. Was hören Sie denn, wenn Sie mal entspannen müssen von der Berlinale? Sind es dann eher die Stones, die Beach Boys oder doch viel ruhiger Franz Schubert?
Ja, ich höre viel Franz Schubert und ich höre gerne Klavierkonzerte, auch Beethoven-Klavierkonzerte und klassische Musik finde ich gut. Ich höre gerne Rockmusik. Ich habe selber früher Rockmusik gemacht mit einer Band, aber wenn ich mich wirklich entspannen will, höre ich tatsächlich klassische Musik. Klarinettenkonzerte mag ich auch sehr gerne, nicht nur von Mozart. Und so hören wir jetzt ein wunderbares Schubert-Klavierkonzert.
Wir hören nämlich das Impromptu Nummer 3 in G-Dur von Franz Schubert, gespielt von Alfred Brendel. Und damit geht der heutige Doppelkopf in HR2 Kultur zu Ende. Gast im Studio war der Direktor der Berlinale, Dieter Kosslick, am Tisch zusammen mit Thomas Plaul.